Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, einfach eine Gegenperspektive darzustellen, weil sie wird gesucht. Und wenn sie nicht vorhanden ist, wird man misstrauisch.
Wenn Menschen eben das Gefühl haben, ihnen fehlen da Informationen, dann müssen wir eben nochmal nachdenken in den Redaktionen und schauen, okay.
Es gibt auch schon immer eine Gruppe, die sehr unzufrieden ist. Das ist kein neues Phänomen. Das heißt, es gibt schon immer diese Gruppe, die den Medien nicht vertraut.
Kurz gesagt ist halt die Gefahr, dass ich mich da informieren muss, wo ich mich eigentlich nicht informieren will, weil ich die Information sonst nicht bekomme.
Diese ganze Vielfalt der Gesellschaft auch aufzunehmen und abzubilden im Journalismus, das sollte doch die Aufgabe sein.
Einfach den Leuten zuzuhören und zu schauen, was sind eigentlich eure Sorgen, was sind eure Ängste, wie kommt ihr eigentlich zu diesen Einstellungen und was ist in eurem Alltag?
Wenn wir uns ein Bild von der Welt machen, dann tun wir das von einem Standpunkt aus und haben auch dabei eine bestimmte Perspektive. Das ist bei Journalisten und Journalistinnen auch nicht anders. Unser Hörer Hans Heyer hat damit aber ein Problem, wenn diese Standpunkte alle auf einem Fleck liegen. Wenn es wenige Perspektiven gibt oder nur eine. Dann nämlich, sagt er, geht das zulasten der Glaubwürdigkeit. Sind deutsche Leitmedien in ihrer Wirklichkeitsbetrachtung wirklich zu eng? Wenn ja, wie wirkt sich diese Perspektivenarmut eigentlich aus auf die Glaubwürdigkeit? Und was könnten, was sollten wir dann verändern und besser machen? Darum geht's heute bei Nachredaktionsschluss. Mein Name ist Stefan Beuting und das Wort hat Hans Heyer, der uns vor ein paar Wochen geschrieben hat und nun aus Berlin zugeschaltet ist. Warum haben Sie sich gemeldet? Was war da los?
Ich habe mich gemeldet, weil ich seit langem Deutschlandfunk höre. Ich lese auch viele verschiedene News-Outlets und dadurch, dass man in Deutschlandfunk die Möglichkeit hat, sich auch mal einzubringen, ich habe immer mal wieder gemerkt, ich habe das Gefühl, es werden gewisse Perspektiven ausgespart, habe das dann auch immer mal wieder mit meinen Freunden und Kollegen besprochen und habe da so das Feedback bekommen, dass ich da nicht alleine bin mit dieser Einschätzung, habe das dann mal an den Deutschlandfunk weitergegeben und habe mich sehr gefreut, dass das aufgegriffen wurde.
Was sind das denn für Perspektiven? Was sind das denn für Momente, wo Perspektive fehlt?
Ja, also ich habe jetzt ganz spezifisch mich jetzt in letzter Zeit öfter mal in dieser für mich sehr zynischen Situation wiedergefunden, dass ich, wenn es um den Russland-Ukraine-Krieg ging, auf einmal in der Position war, wo ich die russische Perspektive auf den Krieg darlegen musste, obwohl mir eigentlich nichts ferner liegen würde. Ich bin von Grund auf gegen sämtliche Formen von Gewalt und auch generell Krieg. Ich halte da überhaupt nichts von. Aber da dieses Thema ja immer präsent ist und auch, also ich zumindest regelmäßig mit meinen Freunden drüber gesprochen habe, merkte ich so, dass die Argumente der Gegenseite kaum vorkamen und ich dann auch in sehr argumentativen Situationen dann teilweise einfach sagen musste, ja Leute, was ist denn mit damit? Und dann war ich so derjenige, der pro Russland argumentiert hat, obwohl das, wie gesagt, mir würde nichts ferner liegen. Und das war dann so der letzte Tropfen, wo ich gesagt habe, jetzt schreibst du mal.
Also grundsätzlich sind Sie mit dem, was hinten rauskommt bei den Medien, einverstanden. Und Sie würden auch nicht sagen, dass die, NATO-Osterweiterung am Russland-Feldzug jetzt schuld ist. Gleichwohl wünschen Sie sich mehr oder andere Perspektiven, die sagen, es gibt auch noch andere Sichtweisen auf den Krieg oder die Frage, wer hat das zu verantworten? So?
Genau. Also es fehlt, also ganz konkret zum Beispiel dieses Thema der NATO-Osterweiterung. Ich war dann auch letztens in einer Ausstellung, wo ich alte Karten gesehen habe. Wenn man diese Perspektive einnehmen möchte, ist sie durchaus legitim und diese Auseinandersetzung damit fehlt mir einfach komplett. Und das ist gerade heutzutage, wo Informationen ja so nahe sind, wirft das dann ganz schnell sehr, sehr seltsame Fragen auf, ja.
Ich habe dann auch mal nachgeschaut und habe auf den Seiten des Deutschlandfunks ein Dossier gefunden. Und tatsächlich steht da drin, die russische Perspektive auf den Krieg, NATO-Osterweiterung, unterschiedliche Sichtweisen darauf, keine schriftlichen Dinge, he said, she said. Also da geht das so ein bisschen hin und her. Und nichtsdestotrotz auch wieder Historiker-Einschätzung, das ist Rosinenpickerei, was Wladimir Putin da macht. Also es gibt diese Perspektive, sie wird dort eingeordnet und abgewiesen. So, oder an den Rand gestellt. Ich will damit nicht sagen, dass man das so finden muss und dass das jetzt belegt, dass diese Perspektiven nicht doch fehlen, so wie Sie sagen.
Also vielleicht noch ganz kurz, weil das, glaube ich, wichtig ist. Es ist erstmal natürlich eine sehr, sehr subjektive Perspektive meinerseits und ich sage auch nicht, dass diese Perspektiven nicht gibt, wenn man sie sucht. Ich rede jetzt tatsächlich so von so den offiziellen oder offiziellsten Kanälen wie Tagesschau, Nachrichten, Heute-Journal und diese Geschichten. Und dort ist es dann oft die Berichterstattung extremst einseitig.
Da so einfach in der ersten Reihe, ganz vorne genau. Auf der Bühne, da gibt es immer diese Vereinfachung, eine Perspektive fehlt. Was entsteht denn dadurch für eine Gefahr, wenn eine Perspektive oder mehrere Perspektiven fehlen und wenn es nur so auf eine, maximal anderthalb hinausläuft?
Also bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich jetzt bei mir in meinen Medienmix Russia Today mit aufgenommen habe, einfach nur damit ich diese Perspektive da auch mit drin habe. Und das lässt dann natürlich auch schnell, läuft man dann so in diese Fallen rein. Man muss dann ganz genau lesen und kurz gesagt ist halt die Gefahr, dass ich mich da informieren muss, wo ich mich eigentlich nicht informieren will, weil ich die Information sonst nicht bekomme und dann vielleicht auch Dinge mitnehme, die ich vielleicht nicht hätte mitnehmen wollen.
Das ist interessant und selbstkritisch. Wie würden Sie Russia Today als Organ einstufen? Wie unabhängig, staatsnah sehen Sie das?
Überhaupt nicht unabhängig. Also ich weiß schon ganz genau, was ich da lese, aber ich lese es halt, weil ich es sonst nirgendwo anders bekomme. Also es ist ein Sprachrohr und das ist mir alles durchaus bewusst, aber ich würde mir das zutrauen, dass ich dann destillieren kann, wenn ich das dann halt auch Russia Today vergleiche mit Al Jazeera, mit Global Times, mit dem Guardian. Die Essenz ist dann oft die gleiche. Und deswegen habe ich das jetzt mit aufgenommen, aber immer unter dem Bewusstsein, dass es eindeutig ein, ja, wollen wir es Propaganda nennen, aber es ist ja eindeutig das Sprachrohr der Regierung.
Ja. Ich habe in der Doku mal gesehen, dass die Chefin von Russia Today das selber so gelabelt hat. Also sie hat gesagt, wir sind in einem Krieg und Information ist da eine Waffe und wir setzen sie ein.
Ja.
Ich stelle mir das anstrengend vor, sich dort zu informieren, in Anführungsstrichen, weil ich ja wirklich aufpassen muss, was ich da mitnehme.
Sehr anstrengend, aber auch ich lache da auch oft. Also es ist auch schon teilweise lustig. Es macht auch ein bisschen Spaß, aber es ist, ja, man muss mit offenen Augen lesen, das stimmt.
Sie beobachten einfach da eine Perspektivenarmut. Wozu führt das bei Ihnen in Sachen Vertrauen, Glaubwürdigkeit der Leitmedien?
Also ich habe da so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine differenzierte Meinung zu, weil ich auch damals in meinem Studium Medien mich ausführlich damit beschäftigt habe. Auch. Also ich kenne die verschiedenen Filter, wo das durchgeht und ich weiß auch, es gibt keine objektiven Medien. Das ist mir durchaus auch bewusst und deswegen ist das für mich wenig überraschend, dass jedes Medium, sei es noch so offiziell, eine gewisse Perspektive drin hat. Aber was ich schon immer wieder festgestellt habe bei mir, dass ich mich echt dazu zwingen muss, nicht daran zu glauben, dass das von denen da oben so gesteuert wird. Also deswegen rede ich von diesen Leitmedien, da keine in Anführungsstrichen Steuerung zu sehen, muss ich mir immer wieder so mantramäßig wiederholen, dass das einfach nicht ist und nicht sein kann, weil es halt wirklich kaum konträre Perspektiven gibt.
Wie steht es eigentlich um die Glaubwürdigkeit, um das Vertrauen in Medien? Das ist eine spannende Frage und ich bin froh, dass wir Professor Dr. Naila Fauzi haben von der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Dort werden so Langzeitstudien dazu gemacht und Sie haben aber auch gerade eine aktuelle Studie dazu. Hallo Frau Fauzi.
Hallo.
Sie haben ja gerade zugehört. Wie passt es zu den Dingen, die Sie erforschen und herausfinden?
Das passt gut. Sie haben gerade diese Studie angesprochen. Wir haben uns damit beschäftigt, wie Personen, die sich eben nicht in den Medien repräsentiert fühlen, wie sich das auf das Medienvertrauen auswirkt. Und genau wie Herr Sayer das beschrieben hat, können wir ganz deutlich sagen, dass Personen, die sich eben nicht repräsentiert fühlen, auch dann den Medien weniger vertrauen und auch der Politik dann weniger vertrauen. Sie haben ja jetzt das allgemeine Medienvertrauen auch angesprochen. Hier können wir deutlich zeigen, dass das Vertrauen nicht so niedrig ist, wie man vielleicht im öffentlichen Diskurs den Eindruck gewinnen kann. Also die Mehrheit der Deutschen vertraut den Medien und es sind etwa 50%, die den Medien eher oder voll und ganz vertrauen. Dann ist so die Mittelkategorie, das sind so die Unentschiedenen, teils, das sind 31% und 20%, die sagen, man kann eher nicht oder überhaupt nicht den Medien vertrauen.
Hätten Sie mal Lust, sich einzusortieren, Herr Heyer?
Ich vertraue den Medien, zumindest den deutschen Medien, voll. Es ist wirklich sehr, sehr seltsam, weil ich habe tatsächlich kein Misstrauen den Medien gegenüber. Es ist einfach, mir fehlt einfach diese Facettenhaftigkeit.
Mich würde mal interessieren, wie sich das im Zeitverlauf darstellt, Frau Fauzi. Wird das mehr, weniger mit diesem Vertrauensdefizit? Also können Sie da vielleicht so eine Tendenz ausmachen?
Ja, da unterscheiden sich die Studien ein bisschen, je nachdem. Das hängt oft davon ab, wie man genau fragt, welche Methoden da auch herangezogen werden. Aber jetzt hier in unserer Vertrauensstudie, in der wir Telefonbefragungen durchführen, die repräsentativ für Deutschland ist, können wir sehen, dass das Vertrauen am Anfang von Corona leicht gestiegen ist, wie man das ja auch beim politischen Vertrauen gesehen hat, und wir jetzt wieder einen leichten Rückgang haben, aber wir sind immer noch auf einem Niveau höher als vor Corona. Wenn man sich so auch über Jahrzehnte anguckt, kann man sehen, es gibt immer wieder Schwankungen. Es ist aber gibt auch jetzt in den letzten 10 Jahren nicht diesen dramatischen Vertrauensverlust, ja, den man vielleicht wahrnehmen könnte.
Mhm. Der manchmal auch so herbeibeschworen, heraufbeschworen wird oder dann so quasi einfach so als, na, siehste, keiner glaubt mehr dran. Ja, manchmal kann man diesen Eindruck ja bekommen, so in solchen
Debatten-Ausschnitten.
Ja,
weil auch der Journalismus, genau, weil auch der Journalismus selbst das auch ja häufig beschreibt. Und vielleicht auch noch hinzuzufügen, es gibt auch schon immer eine Gruppe, die sehr unzufrieden ist. Das ist vielleicht auch wichtig festzuhalten. Das ist kein neues Phänomen. Das heißt, es gibt schon immer diese Gruppe, die den Medien nicht vertraut. Die ist jetzt einfach durch beispielsweise soziale Medien und andere Kanäle einfach viel lauter geworden und erhält deutlich mehr Aufmerksamkeit.
Heißt doch im Prinzip, die Vermutung ist, dass etablierte Medien Menschen mit weniger Medienkompetenz so in die Arme von Propagandamedien treiben, wenn sie eben enge Perspektiven haben. So ist das so die Kritik und könnte das passieren?
Also ich habe ja auch im Vorfeld mir überlegt, was will ich eigentlich sagen? Weil ich werde jetzt garantiert nicht sagen, dass das von da oben gesteuert wird. Und ich will einfach sagen, es ist gefährlich, Dinge nicht zu sagen. Also es ist einfach, also zum Beispiel damals auch in der Geflüchtetenwelle, die erste aus Syrien, da hatte ich dann auch im Deutschlandfunk eine Hörerin, die gesagt hatte, sie würde das jetzt einfach mal sagen, weil sie geht jetzt als Lehrerin in Rente, sie kann das sagen und müsste sich nicht mehr vor Konsequenzen fürchten, dass sie sich einfach Sorgen macht, schafft das Land das finanziell? Und ich glaube ja auch, dass sie das tatsächlich nicht mit Agenda gesagt hat, sondern einfach nur diesen Gedanken äußern wollte. Und sie war die Einzige. So. Und ich glaube, diese Themen werden dann besetzt von entsprechenden Parteien, entsprechenden Telegram-Gruppen und die können dann ihre Inhalte dort unterbringen, verpacken und so trojanische Pferde da mit reinbauen. Und ich glaube, ja, wenn man dieses Feld diesen Leuten überlässt, dann erodiert da so ein gewisses Grundvertrauen sowohl in die Demokratie, in die Regierung, in die Medien und gibt halt auch diesen extremen oder potenziell extremen Perspektiven einfach extremen Aufschwung und legitimiert sie ja irgendwo auch, weil es findet nur dort statt.
Da ist so ein Vakuum, dann kommen andere mit ihren Narrativen rein. Frau Fausi, geben die Zahlen das so her, dass das so ein Mechanismus sein könnte? Vertrauenserosion dadurch?
Wie gesagt, also es ist auf jeden Fall so, dass das ein Problem ist, wenn man seine eigenen Interessen oder Themen, die einem wichtig sind, also genau wie es Herr Heyer beschrieben hat, nicht wahrnimmt. Aber es ist natürlich auch wichtig festzuhalten, dass Medien nur die Aufgabe haben, die Themen auch zu repräsentieren oder die Bereiche, die innerhalb eines bestimmten demokratischen Spektrums vorzufinden sind. Und das heißt, weil es ging ja jetzt schon ein bisschen auch in Richtung AfD beispielsweise. Und wenn Personen, die eben, ja, sagen wir mal, nicht demokratische Ansichten haben, dann ihre Interessen nicht wahrgenommen fühlen, dann ist es, weil es eben Aufgabe der Medien ist, die Demokratie da zu verteidigen und bestimmte Interessen eben nicht zu vertreten. Also da muss man vielleicht auch so ein bisschen aufpassen. Hinzu kommt, das ist ein ganz wichtiger, finde ich, Prozess hier, ist so der sogenannte Hostile-Media-Effekt, der beschreibt, dass viele Menschen dazu neigen, die Berichterstattung verzerrt gegenüber der eigenen Meinung wahrzunehmen. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball, wenn beide Fangruppen den Eindruck haben, der Schiri pfeift gegen sie. Das trifft auch bei der Medienberichterstattung zu. Also da haben wir zum Beispiel auch eine andere Studie aktuell, in der wir Gegner und Befürworter von strengeren Klimaschutzmaßnahmen vergleichen. Und interessanterweise fühlen beide Gruppen sich nicht repräsentiert oder nicht fair behandelt im öffentlichen Diskurs.
Also ich habe einfach einen Standpunkt und ich vergleiche damit das, was ich höre oder lese. Und wenn das eben nicht ganz drauf liegt, erkläre ich mir das eben damit, dass da Perspektivenarmut herrscht.
Genau, zum Beispiel.
Also wir haben hier so einen Fall, der ist ja erstmal auch schön, weil jetzt keiner total wütend oder sauer ist. Das finde ich erstmal gut. Wir können also wirklich über die Sache reden. Und ich bin froh, dass wir dazu auch Ellen Heinrichs mit dabei haben. Sie ist Geschäftsführerin im Bonn-Institut und ich habe das so verstanden, dass sie sich dort so um guten Journalismus kümmern, um konstruktiven Journalismus und auch wie der zu Leuten wie mir kommt oder zu anderen Redakteuren oder Autoren, die dann damit besser arbeiten können. Hallo Frau Heinrichs.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Sie haben mir jetzt auch gerade zugehört. Kann man daraus schon was ableiten, was wir vielleicht hier in den letzten Jahren, ja, weiß ich nicht, versäumt haben oder nicht gut genug gemacht haben? Dass sowas, so ein Eindruck von Hans Heyer hier kommt, entsteht?
Ja, also ich habe dem Hans Heyer sehr aufmerksam zugehört und mir auch ganz viel notiert, weil ich das wirklich faszinierend finde, wie analytisch er das ganze Problem schon durchdrungen hat für sich. Und kann auch das nur unterstützen aus meiner Perspektive, was er hier einfordert, nämlich einen möglichst großen Perspektivenreichtum im Journalismus und eben Journalistinnen und Journalisten als Moderatorin eben dieses öffentlichen Diskurses, der auch mal in Streitigkeiten vielleicht münden darf, aber eben die Rolle von Journalistinnen und Journalisten als diejenigen, die dafür sorgen, dass man sich gut zuhört, dass man nicht Verständnis immer für andere Perspektiven und Positionen hat, aber dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr mit Verstehen sozusagen begegnet werden. Und das finde ich ganz wichtig, dass Journalisten eben den öffentlichen Diskurs nicht dominieren, sondern ihn moderieren. Und dazu gehört ganz viel Zuhören und auch Zulassen, auch an Perspektiven, die man als Mensch, alle Journalistinnen und Journalisten sind Menschen, dass wir die vielleicht unsympathisch finden oder dass sie nicht unsere Perspektiven sind.
Jetzt sind wir ja wieder mit einem halben Schritt in dem Russland-Beispiel. Mhm. Dieser Satz, also ich finde den wirklich toll. Also es geht ums Verstehen. Das ist noch nicht das Gleiche wie Verständnis. Kann ich damit jetzt arbeiten im Sinne von, sag ich mal, die russische Perspektive auf den Krieg besser mit reinnehmen?
Wenn ich Hans Heyer richtig verstanden habe, würde er das als sehr hilfreich empfinden, um sich gut informiert zu fühlen. Und das ist ja oder sollte das Ziel sein von Medien, Menschen eben genau die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um sich gut informiert zu fühlen und um fundierte Entscheidungen auch zu treffen. Also zum Beispiel natürlich auch Wahlentscheidungen oder persönliche Entscheidungen, wie man eben das eigene Leben gestalten möchte. Und wenn Menschen eben das Gefühl haben, ihnen fehlen da Informationen, dann müssen wir eben nochmal nachdenken in den Redaktionen und schauen, okay, welche Perspektiven kommen denn bei uns regelmäßig eher zu kurz? Und ich möchte das gar nicht so sehr auf diese Kriegsdebatte nur verkürzen. Es geht ja auch um Perspektiven von Menschen mit migrantischer Familiengeschichte. Es geht um Perspektiven von sehr jungen Menschen. Mhm. Es geht um Perspektiven von Menschen, die eher Minderheiten angehören, gleich welcher Art. Und eben diese ganze Vielfalt der Gesellschaft auch aufzunehmen und abzubilden im Journalismus, das sollte doch die Aufgabe sein, damit wir eben dieses Ziel erreichen, dass sich Menschen von uns gut informiert fühlen. Und dann, glaube ich auch, klappt das mit dem Vertrauen.
Ja, ich habe so ein romantisches Bild vom Journalismus. Ich habe da damals sowas mitgenommen von der, auf Englisch heißt das die Public Sphere, also die öffentliche Sphäre, wo man sich im Kaffeehaus zusammensetzt, man hört sich, unterhält sich und jeder hat eine andere Zeitung gelesen und im Austausch dessen bildet man sich dann die Meinung. Das muss heutzutage so jeder selbst für sich machen. Wenn ich dann merke, ich kriege nur einen Input, dann kann ich mir keine Meinung bilden, weil ohne Gegenargumente wird es halt einfach schwierig, weil ich dann auch nicht abwägen kann. Und das ist genau das, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne, dass auch kontroverse Perspektiven einen Platz bekommen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, einfach diese Gegenperspektive darzustellen, weil sie wird gesucht und wenn sie nicht vorhanden ist, wird man misstrauisch. Und außerdem macht es ja auch meine Argumentation schwächer, wenn ich nicht weiß, was der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der Gegner, wie auch immer geartet, was der denkt, dann setze ich mich damit ja auch nicht auseinander. Und dann werden die Diskussionen auch weniger wertvoll, weil man nicht vorausgedacht hat und immer in dem Moment erst darauf eingehen muss, was der andere sagt.
Da bleibt am Ende immer so ein schales Gefühl, habe ich das Gefühl. Also ich folge dann jemandem ein Stück weit in seiner Überlegung. Und dann denke ich aber irgendwann, wenn ich schon weit in dem Gebiet drin bin, habe ich denn vorher alles richtig bedacht? Ich finde da immer kleine Werbung für so ein Konkurrenzprodukt oder Parallelprodukt, The Daily von der New York Times, die das ganz oft so machen. Die steigen erstmal ganz gründlich mit der Gegenposition ein, obwohl sie dann hinterher auch rausfeuern und ganz viel für die andere Perspektive haben. Aber dann habe ich zumindest schon mal zwei Perspektiven sehr gründlich gehört und nicht nur eine so und eine andere vermutet.
Mir geht dazu gerade durch den Kopf, dass wir natürlich im Journalismus und auch wir Menschen allgemein immer total gerne in Gegensätzen denken. Das macht's für uns leichter, komplexe Zusammenhänge in irgendeiner Form überschaubar zu machen und besser zu verstehen. Jedoch ist das nicht immer, glaube ich, der beste Weg. Also ich glaube, wir sollten wirklich über Perspektivenvielfalt sprechen. Und wenn wir jetzt nochmal das Beispiel des Kriegs gegen die Ukraine heranziehen, dann gibt es auch auf diesen Krieg sehr viel mehr Perspektiven als nur zwei. Nämlich es gibt nicht nur die Perspektive aus russischer Sicht und sozusagen aus der gegnerischen Sicht, die ukrainische Sicht unterstützt, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Perspektiven. Und ich glaube, das ergibt am Ende sozusagen ein vollständigeres, besseres Bild der Realität, wenn wir wirklich in den Redaktionen immer überlegen, was denn noch, wer noch, wer kann etwas beitragen, welche Perspektive haben wir noch nicht gehört. Die verändert sich eben, je nachdem, wie nah wir rangehen, geografisch gesehen zum Beispiel. Die verändert sich aber auch mit unterschiedlichem Alter derjenigen, die wir befragen. Wir haben im Bonn-Institut beispielsweise eine Studie tatsächlich auch durchgeführt zur Kriegsberichterstattung. Und da haben wir auch mit sehr alten Menschen gesprochen in Deutschland, die bereits Kriegserfahrungen gemacht haben. Und mit geflüchteten Menschen, die eben auch Kriegserfahrungen gemacht haben. Die haben eine völlig andere Perspektive auf diesen Krieg als andere Menschen, mit denen wir gesprochen haben, beispielsweise mit einer ostdeutschen Biografie. Und insofern ist es eben unsere Aufgabe und ich glaube, das geschieht auch zunehmend. Das ist jetzt keine Forderung, die ich hier erstmalig erhebe, sondern das sehe ich ganz, ganz viel passieren tatsächlich auch in den Redaktionen, dass man sich eben wirklich bemüht, zu einer großen Perspektivenvielfalt zu kommen und beispielsweise auch die Perspektive der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht immer nur als Opferperspektive darzustellen, sondern eben auch in Stärke und in Tatkraft und in Zusammenhalt. Denn das ist auch ganz, ganz wichtig. Alles, was wir in den Medien ja darstellen an Perspektiven und eben auch an Tatkraft, das hat ja wieder eine Wechselwirkung mit dem, was bei Hörerinnen und Hörern ankommt.
Also ich habe da Sympathie für diese Idee nach Perspektivenvielfalt. Und zwei Fragen habe ich mir aber gerade, die mir so durch den Kopf gehen. Perspektivenvielfalt, die andere, also es geht ja immer in diesem Bereich von dieser False Balance. Beim Klimawandel hatten wir das sehr schön. Ich muss auch immer jemanden dabei haben, einen Wissenschaftler, der den Klimawandel sagt, den gibt's gar nicht. Und dann finde ich aber raus, okay, es ist nur ein Promille aller Wissenschaftler und die werden gut widerlegt. Also muss ich den nicht einladen. Und sowas gibt es doch auch bei der Perspektivenvielfalt, dass ich irgendwann sage, das sind solche Orchideenperspektiven, sag ich mal, die noch nicht mal faktisch belegt sind. Oder wie Sie gerade sagten, Frau Fauci, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die doch dann nicht. Wie unterscheide ich denn hier?
Naja, also das Schlüsselwort hier ist, glaube ich, Faktenbasiertheit. Das ist total wichtig und es ist natürlich das A und O für Vertrauen im Journalismus, dass man sich schon darauf verlassen können muss als Medienkonsument oder Konsumentin, dass Redaktionen eben schauen, sind die Perspektiven faktenbasiert und auch davon Abstand nehmen, Lügnerinnen und Lügner ans Mikrofon zu lassen hier in diesem Fall. Gleichwohl gibt es aber auch viele Perspektiven, die valide sind, nur unbequem, unsympathisch und die es möglicherweise doch verdienen, auch gehört zu werden. Und dann möchte ich noch etwas.
Auch.
Ja, ist auch anstrengend. Ja. Und ich möchte auch noch eines sagen. Es geht ja nicht immer nur um die berühmten politischen Debattensendungen und die Live-Gespräche. Das Zuhören, das muss ich eben auch abspielen in den Vorabrecherchen. Und dann kann ich ja immer noch Faktenchecks durchlaufen lassen und aussortieren. Aber ich denke doch, ich sollte erst mal mich hinstellen und möglichst vielen Menschen zuhören, eben um zu verstehen. Also ich muss erst verstehen, worum geht es hier. Und es hat nichts mit Verständnis für gewisse Positionen zu tun. Und es hat auch nichts mit False Balance zu tun, weil ich in den allermeisten Situationen als Journalistin eben nicht live arbeite.
Also ich kann zuhören, ich muss es nicht teilen und ich darf es dann auch hinterher kritisch einordnen, aber erst eben zuhören.
Ja, und ich sollte geradezu aktiv überlegen, wem habe ich denn schon lange nicht mehr zugehört?
Ja, was glaube ich auch wichtig ist, dass diese Person, also was jetzt gerade so diese Perspektivenfalt, was Frau Heurich angesprochen hat, fand ich sehr schön formuliert, dieses Zuhören, weil ich glaube, dieses sich repräsentiert fühlen oder diese Vielfalt, Perspektivenvielfalt wahrnehmen, ist problematisch bei vielen Medien, dass sie immer wieder so Narrative übernehmen, anstatt einfach den Leuten zuzuhören und zu schauen, was sind eigentlich eure Sorgen, was sind eure Ängste, wie kommt ihr eigentlich zu diesen Einstellungen und was ist in eurem Alltag, was beschäftigt euch? Und ich glaube, da sind wirklich viele Bereiche, wo es tatsächlich so sind. Frau Heinrich hat sie angesprochen, jüngere Generationen, Personen mit Migrationshintergrund, aber auch Personen an den Rändern des politischen Spektrums, die sich aber innerhalb des Spektrums befinden. Und hier zu schauen, was sind deren Ängste, was sind ihre Sorgen, ohne einfach diese Schlussfolgerungen, die sie vielleicht manchmal dann, diese politischen Forderungen, die sie stellen, einfach zu übernehmen, sondern eher zu schauen, wir hören euch zu.
Wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, was Sie machen, Hans Heyer. Sie arbeiten ja in so einem interessanten Bereich. Also Sie beraten, Sie helfen Unternehmen dabei, ihre Marke umzubauen und nutzen dabei User Experience. Also das, was Nutzerinnen dann auch am Ende einfach so erleben mit der Marke. Und worüber wir hier reden, hat ja viel auch mit so einer Media User Experience zu tun und dass eigentlich da noch vielleicht ein bisschen Beratung notwendig ist, damit wir auch nochmal genauer hingucken, für wen alles machen wir denn diese Sachen. Also wenn wir die Vielfalt der Perspektiven in unserer Zuhörerschaft unterschätzen, da sind wir einfach zu eng. Und eigentlich im Prinzip ist das ja, wäre das ja so ein Tipp, wie kriegt man denn raus, wie vielfältig eigentlich meine Nutzer sind und was die alles gebrauchen und vielleicht auch vertragen und verarbeiten könnten.
Also ich rede in meinem Beruf immer gerne von zielgruppenspezifisch. Also man muss sich halt genau überlegen, wo hört wer zu, wo guckt wer zu und dann muss man halt auch entsprechend die Leute bespielen. Und das ist, glaube ich, das wäre wichtig und ich habe so das Gefühl, dass die Leute zwar genau wissen, was das Spektrum ist, aber bewusst nur einen bestimmten Teil des Spektrums bespielen. Weil das, dieser Gedanke kam mir jetzt auch im Voraus der Sendung, dass da halt auch so eine gewisse amerikanische Kapitalismuslogik mitgreift, dass ich jetzt nur die Themen bespreche, die mich keine Zuschauer, Zuhörer oder Leser kostet.
Mhm. Also eine leichte Mutlosigkeit oder so Angst vom Gegenwind.
Ja. Ja, was man ja eigentlich in der Politik verstehen kann, weil als Partei, also wie gesagt, da kann ich das nachvollziehen, aber wenn ich den Anspruch erhebe, auch ein Leitmedium zu sein, da darf das halt einfach nicht sein. Weil das halt, was wir ja vorhin schon mal besprochen haben, halt entsprechend die Flanken aufmacht für andere.
War ein anderer Auftrag.
Ich würde das Thema vielleicht nochmal gerne von einer anderen Seite anschauen. Ich glaube nämlich, dass Sie es auf jeden Fall hier mit einem Thema zu tun haben, was mit der digitalen Transformation zu tun hat im Journalismus. Mhm. Nämlich von diesem, was wir ja über viele Jahrzehnte kannten, dieses kraftstrotzende Sagen, was ist. Ja, der Journalist sozusagen auf dem Berg der Weisheit, der also verkündet, was relevant ist am Tag X, Y. Hin zu einem Journalisten, der mehr zuhört und mehr versteht, was eben für die Menschen relevant ist, für die er nämlich da ist. Also dessen Aufgabe es ist, für eine bestimmte Zielgruppe, natürlich haben unterschiedliche Medien unterschiedliche Zielgruppen, aber doch zu verstehen, was ist denn für diese Zielgruppe relevant und auf welche Art und Weise kann ich Informationen am besten transportieren und welche Perspektiven brauchen diese Zielgruppen eben auch? Und das ist eine ganz andere Grundeinstellung, die ich dann mitbringe als Journalistin, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, weil ich nämlich dann Dienstleisterin bin. Mein Beruf ist es, in der digitalen Welt Informationsdienstleisterin zu sein und eben den Leuten, die mich einschalten oder lesen oder gucken sollen, die Informationen zu geben, die wichtig sind. Und wir haben ja vom Herrn Heyer ganz schön gehört, dass der eben nicht nur die Informationen haben möchte, mit denen er übereinstimmt. Nein, Menschen wünschen sich eben ausdrücklich unterschiedliche Perspektiven, damit sie sich von uns gut informiert fühlen. So, und diesen Dienstleistungsgedanken, der hängt mit der digitalen Transformation zusammen, weil die Menschen es nämlich jetzt gewöhnt sind, dass sie Mitsprache haben. Die können sich mich aussuchen, bei Lieferando, was sie essen wollen, bei Amazon, was sie lesen wollen. Sie können überall Bewertungen dalassen und auch im Journalismus wollen sie eben auch aussuchen können.
Und gleichzeitig dachte ich, dass digitale Transformation dann auf einer anderen Wiese auch heißt, ich brauche die Punchline. Ich brauche eine Art von Teaser, der mir schon sagt, was ich in diesem Beitrag als erstes, zweites, drittes zu erwarten habe. Und da steht ihm das nicht entgegen, dass ich jetzt so sage, okay, die Leute wollen wirklich ein großes Bild und sich dann hinsetzen und reflektieren und in Ruhe ihre Meinung bilden?
Also man wundert sich, wie viel Zeit Menschen dann doch auch mit Inhalten gerne verbringen, wenn es interessante, relevante Inhalte sind. So, und das mit der Punchline, das spielt ja so ein bisschen an auf das, was wir als entwicklungsstark, als Clickbaiting auch gesehen haben. Das war natürlich eine Zeit, die insbesondere geprägt war dadurch, dass man eben durch eine extrem große Reichweite eben auch Einnahmen generieren konnte im Journalismus. Also als es noch darum ging, möglichst viele Klicks zu kriegen, um möglichst viel Werbung digital zu verkaufen. Diese Zeit ist aber im Grunde im Großen und Ganzen vorbei, weil die Werbung geht längst direkt zu Google oder anderswo hin. So, das heißt also, wann ist denn jetzt mein Journalismus interessant und relevant und erfolgreich? Und da kommen dann eben andere Metriken ins Spiel, die in den Redaktionen bedacht werden sollten. Also zum Beispiel, ne, wenn jemand mit meiner Lokalzeitung viel Zeit verbringt, also das kann man ja digital messen, dann würde er sich vermutlich ganz gut informiert fühlen. Gleichzeitig, wenn jemand auf eine Nachrichtenseite geht und sehr schnell sich gut informiert fühlt, ist das möglicherweise auch eine relevante Metrik. Das heißt also, wir müssen hier viel filigraner werden und viel genauer gucken, wann ist eigentlich mein Journalismus erfolgreich? Und das ist er eben nicht automatisch dann, bloß weil er eine große Reichweite hat. Weil zum Beispiel eine Push-Notification kriege ich auf mein Handy vom Deutschlandfunk. Ich gucke da kurz drauf. Nach 2,5 Sekunden bin ich weg.
Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, heißt es im Prinzip, gerade jetzt so ein Medium wie der Deutschlandfunk kann dadurch gewinnen, dass seine Marke damit in Zusammenhang gebracht wird, dass man das Gefühl hat, hier kriege ich immer noch eine Perspektive mehr auf das Thema und nicht nur, sag ich mal, das, was vielleicht am Ende auf jeden Fall dann hinten rauskommt oder so, sondern nee, auch noch das und das.
Ja, absolut. Und eine Sendung wie heute, da erfahren Sie ja schon ganz viel, was denn Deutschlandfunk wertvoll macht. Der Hörer sagt, ich finde es gut, dass ich mich hier einbringen kann. Und sowas würde man dann im Zuge von nutzenden Forschung eben noch vertiefen und eben Deutschlandfunk-Hörerinnen und Hörer nochmal gezielter befragen, wann sind wir denn für euch besonders wertvoll? Was macht das denn aus? Was braucht ihr von uns? Und das ist eben die digitale Denke, was braucht ihr von uns? Nicht, was gebe ich euch denn heute?
Ich kann mir auch wieder nur anschließen an Frau Heinrichs, weil ich finde, dass dadurch auch noch ein ganz wichtiger Aspekt reinkommt, nämlich dass durchaus einige in der Bevölkerung Journalisten und Journalistinnen auch in der digitalen Welt immer noch sehr abgehoben erleben. Also das ist so ein bisschen eine Elite, die so ein bisschen von oben auf Bürger und Bürgerinnen herabschaut. Das kommt vielleicht auch noch aus dieser alten Zeit, aber das ist doch in einem Teil der Bevölkerung noch, oder wird das von denen so wahrgenommen. Und wenn man so das befolgt, was Frau Heinrichs jetzt gerade vorgeschlagen hat, denke ich, kann das auch natürlich sehr stark helfen, eben zu zeigen, ja, dass man sich für die Leser und Leserinnen interessiert. Vielleicht da nochmal ein anderer Punkt, der vielleicht auch ganz wichtig aber dann dabei ist, wo wir von dem digitalen Wandel gesprochen haben. Wichtig, dass man sich hier aber eben nicht nur auf die Personen konzentriert, die sich in den sozialen Medien äußern, weil das einfach kein repräsentatives Abbild der Bevölkerung ist und man hier dann durchaus auch einen ganz falschen Eindruck bekommen kann, wie die öffentliche Meinung, wie aber auch eben zum Beispiel die Perspektive auf den Journalismus oder auf die Politik ist.
Herr Heyer, Sie haben eine Frage gestellt und ich habe ganz viele Einsichten und vielleicht auch ein paar Hausaufgaben hier mitbekommen. Was denken Sie? Was ist Ihr Fazit aus dieser Runde?
Ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend und ich glaube tatsächlich auch, dass wir alle viele richtige Sachen sagen, aber ich sehe trotzdem noch nicht so genau, wie wir es jetzt schaffen, im Heute-Journal kontrovers zwei Perspektiven zu diskutieren, sage ich jetzt mal. Das sehe ich nicht. Ich sehe die Lösung noch nicht wirklich. Aber das ist auch so ein bisschen dem Thema geschuldet, weil das auch so extrem breit ist, so in so viele Sachen mit reinragt und man halt auch, ich glaube, ganz schwer da wirklich so eine Lösung für finden kann. Ich glaube, diese Was ganz wichtig ist, war diese Aussage, dass man sich nicht so von der lauten Minderheit so treiben lassen darf. Das ist, glaube ich, extremst wichtig. Und was ich glaube, dass das da halt auch herausfällt, ist, dass wenn man jetzt nicht nach Twitter-Retweets geht, kann man auch mal ein kontroverses Thema diskutieren, weil 90% der Leute, und zwar die ruhigen 90% oder 80%, wie viele es auch immer sind, kommen damit klar, wenn man auch mal in den öffentlichen Medien, die, ich sag jetzt mal, wenn wir bei unserem ursprünglichen Beispiel bleiben, wenn man in den Öffentlich-Rechtlichen die russische Perspektive diskutiert, glaube ich nicht, dass der Twitter-Aufschrei repräsentativ für die Bevölkerung ist. Ein Großteil der Bevölkerung würde es schätzen und nicht auf einmal pro Russland argumentieren.
Sie hatten gerade gesagt, Sie sehen noch nicht die Lösung. Und ich kann mich heute an so ein Vorgespräch mit Ellen Heinrichs erinnern. Und Sie hatten so eine interessante Idee, wie man doch vielleicht so Gesprächsformate in so eine Richtung aufbauen kann, dass man ein bisschen mehr dahinter gucken kann, was da noch alles ist.
Ja, genau. Es gibt natürlich schon viele Redaktionen, nicht nur in Deutschland, die tatsächlich experimentieren und zum Teil sich beraten lassen von Mediatoren, deren Geschäft es ja ist, mit Menschen umzugehen, die ganz unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema haben und auch vielleicht sehr so konfrontativ einander gegenüberstehen. Da gibt es natürlich die Herausforderung, dass wir gleichzeitig auch immer ein Stück weit Unterhaltung machen. Und deswegen ist es auch nicht so leicht für Ihr Problem mit dem Heute-Journal, da tatsächlich eine Lösung zu finden. Vielleicht brauchen wir neue und andere Formate und die werden auch derzeit schon ausprobiert und zum Teil auch mit wirklich gutem Erfolg. Wir im Bonn-Institut haben uns das ja auch genau zur Aufgabe gemacht, all diese Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die eben an neuen Wegen arbeiten und die ganz viel experimentieren und die gucken, ne, wie kann man auch zu diesem Trend zur Nachrichtenvermeidung ein Stück weit was entgegenzusetzen. Wie kann man eben dem Vertrauensverlust begegnen durch einen veränderten Journalismus?
Wenn ich jetzt mal kurz reinreden darf, das würde ich total unterschreiben. Ich glaube, die Lösung kann nicht sein, alte Sachen umzuschreiben, sondern neue Formate in dieser Form. Also das sehe ich schon eher, dass das funktionieren kann. Also neue Formate zur Primetime, das wäre doch mal was.
Das wäre was.
Und das war's schon mit Nachredaktionsschluss für diese Woche. Wir haben heute geredet über einen empfundenen Perspektivenmangel in deutschen Leitmedien und was es bedeutet für Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Medien. Mit dabei waren unser Hörer Hans Heyer aus Berlin-Neukölln, Professor Dr. Naila Fauzi von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und Ellen Heinrichs, Journalistin vom Bonn-Institut. Und wenn Sie hier auch mal an der Stelle mitdiskutieren wollen, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, also nachredaktionsschluss in einem Wort und dann @deutschlandfunk.de. Mein Name ist Stefan Beuting. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.